Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid Zeugen dafür. Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Jesus spricht die Jünger an und ich glaube, diese Frage ist nicht als erstes ein Vorwurf, sondern als erstes eine Ermutigung. Schau doch nicht so auf deinen Zweifel. Schau auf mich, sagt der Herr. Und er zeigt sich ihnen. Im Blick auf ihn wächst der Glaube, wächst die Sicherheit. Ja, es ist so, er ist da. Und so erleben wir heute, wie auch in den anderen Lesungen in der Osterzeit, wiederum, wie die Apostel es langsam lernen, zu begreifen, dass er auferstanden ist. Und dann geht es aber weiter. Dann kommt ein Auftrag. Zunächst einmal zu dem Begreifen aber hier. Die Jünger haben eigentlich gerade gehört von den beiden, die aus Emmaus gekommen sind. Zu den Elfen sind sie gekommen. Erzählen, dass sie den Herrn gesehen haben. Und noch im selben Augenblick erscheint der Herr und sie sind voller Angst. Ganz erstaunlich. So schön muss der Herr gewesen sein, so anders oder auch so unvorstellbar war es für sie, das, was sie gerade gehört hatten von den Emmaus-Jüngern, dass er erschienen ist. Wie es auch immer gewesen sein mag, sie erschraken und hatten große Angst. Und dann heißt es weiter, sie meinten, es sei ein Geist. Irgendetwas, vor dem man Angst haben müsste. Irgendetwas, das uns bedrängen könnte, obwohl Gott uns doch beschützt. Und da wird Jesus, zieht er alle Register, möchte ich sagen, um sie zu überzeugen. Alle Sinne, die wir haben. Er spricht zu ihnen, dass sie ihn hören, dass sie seine Stimme wieder erkennen. Er zeigt sich ihnen, zeigt vor allem auch seine Wunden und sagt, sie dürfen sie anschauen, sie dürfen ihn sehen, hören und sehen. Und dann kommt noch hinzu, dass er sie bittet, habt ihr etwas zu essen? Und er isst vor ihren Augen. Er zeigt ihnen, dass er schmeckt, dass er kein Geist ist, dass er wirklich er ist, der von den Toten auferstanden ist. Vor Freude konnten sie es immer noch nicht fassen, heißt es dann. Der Schrecken wird ein wenig zurückgetreten sein und immer noch fällt es ihnen schwer. Sie staunen. Und dann spricht Jesus zu ihnen, ähnlich wie zu den beiden Emmaus-Jüngern schon, und öffnet ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Eine erstaunliche Formulierung. Er öffnet die Augen für das Verständnis der Schrift. Scheinbar brauchen wir ein neues Erkennen, um zu verstehen, was in der Schrift geschrieben steht. Gott möchte zu unserem Herzen sprechen und muss dazu unsere Augen öffnen, muss uns seinen Geist geben, muss uns begreifen lassen, was denn da steht. Hier im Alten Testament, zusammengefasst nach der damaligen jüdischen Ordnung, im Gesetz bei den Propheten und in den Psalmen. Was dort alles über ihn geschrieben steht, keiner hat verstanden, dass es dann so sein wird. Wie auch. Es war ganz unerwartet, dass all diese Verheißungen, die so widersprüchlich zu sein schienen, dass alles gut wird, dass der Gottesknecht leiden wird, dann, dass er sterben wird, erhöht werden wird, im Psalm 22. All das schien so unterschiedlich und so unbegreiflich, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, wie denn das zusammengeht. Ja, gar nicht denken konnte, dass es überhaupt zusammengehört. Und so geht es uns, denke ich, auch manches Mal. Wir lesen in der Bibel, wir lesen vielleicht auch im Alten Testament, wo manche Stellen vielleicht uns noch einmal schwieriger zu verstehen sind. Und wir lesen auch im Buch unseres Lebens und im Buch der Geschichte unserer Zeit oder aller Zeiten und verstehen oft nicht. Da müssen uns die Augen geöffnet werden vom Herrn. Wir müssen sehen, lernen, wie er sieht. Und das tut er hier und öffnet den Zwölfen oder den Elfen plus den zwei aus Emmaus die Augen für die Schrift. Und was möchte er, dass sie begreifen? Als erstes, dass er der ist, auf den das ganze Alte Testament, wie wir es heute nennen, auf den das ganze Volk Israel, das auserwählte Volk, hinlebt, ohne dass sie es damals begreifen konnten. Es braucht das Augenöffnen, die Begegnung mit ihm, der uns die Augen öffnet. Das braucht es. Und doch öffnet er ihnen hier die Augen und sagt, nein, was ihr erlebt, was ihr an mir seht, das ist nicht im Widerspruch, sondern es ist die Erfüllung zu dem, was die Menschheit braucht und was Gott seinem Heiligen, seinem auserwählten Volk Schritt für Schritt zu verstehen gibt. Er ist es, der Messias, Jesus macht deutlich, er ist der, auf den es ankommt. Der Wendepunkt in unserem Leben. Der Wendepunkt im Leben der Geschichte der Menschheit. Er ist es, auf den es ankommt. Und dann heißt es weiter, auch in den beiden Lesungen, die wir vorher gehört haben, wir sollen ihn erkennen, Jesus, indem wir umkehren und Buße tun. Erstaunliche Begriffe, die wir vielleicht an Ostern gar nicht so sehr in den Blick nehmen wollen, die uns vielleicht in die Fastenzeit hineinpassen, aber jetzt an Ostern umkehren und Buße tun, um ihn zu erkennen. Es braucht eine Offenheit des Herzens, um ihn zu erkennen. Eine Offenheit, die eine Zuwendung ist zu ihm. Vielleicht ganz anfänglich nur in der Frage, ja, vielleicht ist da ja etwas an diesem Gott. Vielleicht ist etwas Wahres dran. Aber eine Offenheit braucht es. Ein lebendiges Suchen braucht es. Ein Suchen für uns selbst, für unser Leben und für das Leben um uns herum. Diese Offenheit ist schon der Anfang der Umkehr. Und wenn er dann anfängt, auf unsere Offenheit hin, kann er jetzt zu uns sprechen, kann er uns berühren, mit seinem Frieden zum Beispiel, mit seiner Freude von Ostern, mit dem Begreifen, dass alles einen Sinn macht. Er kann anfangen, uns zu berühren, hier oder dort. Und wenn er uns berührt, dann hat der Dialog schon angefangen. Er spricht zu uns und wir zu ihm, hin und her. Und so wächst das Begreifen und so wächst die Umkehr. Denn Umkehr ist nicht einfach nur etwas von etwas ablassen und sich anderswo hinwenden, geschweige denn sich immer nur im Kreise drehen. Umkehr heißt sich zuwenden zu dem, der uns anspricht, zu Jesus, der jeden Menschen anspricht. Und wie Maria von Magdala erfahren hat, ganz persönlich, jeden beim Namen, jeder ist eigen gemeint, jeder eigen, ganz anders eigen angesprochen. Umkehr, hinwenden zu dem, der uns anspricht, zum Auferstandenen, zu ihm, zu dem, der alles neu machen möchte. Und so haben wir dann in der zweiten Lesung gehört, dass unser Glaube oder unsere Umkehr, wenn wir es so zusammenfassen wollen, nur dann wirklich ist, nur dann wahr ist, wenn wir auch das tun wollen, was er uns sagt. Das heißt, wenn wir auf ihn hören wollen, ihn, der uns gut ist, hören wollen, wie er uns sagt, dass auch wir gut sein sollen. Er fasst es zusammen und sagt, alle Gebote sind zusammengefasst in diesem einen Gebot. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Im Gebot der Liebe ist alles andere zusammengefasst. Alles hat seinen Sinn allein darin, dass die Liebe wächst. Sonst wären die Gebote Bedrängnis, Drangsal, Regulierung, Hilfe für ein geordneteres Leben vielleicht, Hilfe für staatliche Ordnungen, für was auch immer sie missbraucht werden könnten. Sie sind nichts anderes und erst dann sind sie wirklich, wenn sie Ordnung zur Liebe sind. Und so sagt Johannes in seinem ersten Brief, den wir in der zweiten Lesung heute gehört haben, dass wir nur dann wirklich glauben, wenn wir das annehmen wollen, seine Gebote, wenn wir selbst Liebende werden wollen. Und so ist die Umkehr eben nicht nur ein uns hinwenden zu ihm, der uns liebt, sondern auch ein Umkehren zu ihm, damit wir wie er leben lernen. Seinem Gebot, seiner innersten Ordnung, die ja seine Ordnung ist, die Ordnung der Liebe, entsprechend leben lernen. Das bedeutet Umkehr. Und dann ist noch dieses andere Wort, vor allem in der ersten Lesung, aber auch in der zweiten aufgetaucht, von der Buße. Ein erstaunliches Wort, was wir, wenn wir ehrlich sind, doch wahrscheinlich lieber ein bisschen beiseite drängen wollen. Was ist denn das, diese Buße? Müssen wir da bezahlen? Müssen wir Sühne leisten? Müssen wir alles bezahlen, was wir nicht recht gemacht haben? Wenn es so wäre, und viele Menschen glauben, dass es so ist, wenn es so wäre, dann bräuchten wir keinen Retter. Dann könnten wir uns selbst retten. Oder wir müssten uns selbst retten und würden wohl merken, dass es nicht gelingt. Wir würden verzweifeln. Nein, nein, Buße bedeutet nicht, dass wir alles bezahlen. Um mit diesem Begriff bezahlen zu bleiben, der interessanterweise unter anderem aus der germanischen Rechtsprechung kommt und dann in der Theologie noch einmal einen weiteren Raum gefunden hat. Er ist auch biblisch begründet, aber gerade im germanischen Raum kam er sehr zur Geltung. Bezahlen, das hat Jesus. Er hat für uns bezahlt. Am Kreuz hat er alles, was vielleicht die Gerechtigkeit fordert, an bezahlen müssen, hat er dort getan. Er hat Gerechtigkeit geschaffen. Und an uns ist es, das anzunehmen. Das erfordert einiges. Anzunehmen, dass uns verziehen wird, erfordert Demut. Anerkenntnis, ja, ich brauche es. Ja, da liegt es bei mir irgendwo im Argen. Ich brauche deine Barmherzigkeit. Anerkennen, ich kann es nicht selber in Ordnung bringen. Ich brauche deine Hilfe. Es erfordert Demut. Sich verzeihen lassen ist etwas für die, die stark in der Demut sind, nicht für die Schwächlinge. Und so ist Buße als erstes anerkennen, Gott möchte mir verzeihen. Und als zweites wird er mich dann führen und mir zeigen, vielleicht, wenn ich es noch nicht sehe, wo denn etwas im Argen liegt. Und wenn es schlimme Dinge sind, denken wir an furchtbare Verbrecher unserer Zeit. Wir haben so manche vielleicht aus der Geschichte in unseren Erinnerungen. Ein solcher Mensch müsste vieles sehen und erkennen, ja, das war schlimm, was ich da getan habe. Und es würde wehtun in seiner Seele, ein Schmerz der Reue, der gehört auch zur Buße. Wo er noch fehlt, wird Gott ihn noch ermöglichen, dass wir sehen, aber es ist kein hoffnungsloser Schmerz, sondern einer voller Hoffnung, dass Gott alles gut macht. Auch das kann zur Buße gehören, dass wir es anerkennen und es uns leid tut, wie wir ja im Deutschen so schön formulieren, es tut uns leid. Wir leiden darunter, dass wir es nicht anders gemacht haben. Auch das mag dazugehören zur Buße. Aber dann scheint mir die Buße vor allem etwas zu sein, was wunderschön ist, was uns aufleben lässt. Nämlich von Neuem zu ergreifen, das Gute zu tun. Buße heißt vor allem, die Liebe zu tun. Seine Gebote, das heißt, den Nächsten gut sein. Und so dürfen wir immer wieder auch weitergehen, wenn Dinge nicht recht waren, wenn wir von Jesus den Blick gelassen haben, dürfen wir auf ihn schauen und weitergehen. Im Gutsein. Meist im ganz alltäglichen Gutsein. Manchmal auch in großen Werken, die wir da vollbringen. Aber meist ist es ganz alltäglich und einfach. Und so können wir den Herrn bitten, dass wir heute auf ihn, den Auferstandenen, schauen und dann von seinem Blick getröstet, gestärkt, erfreut, auf unsere Nächsten, auf die, die heute unsere Nächsten sind, die jetzt neben uns sitzen, mit denen wir nachher zu Mittag bei Tisch sitzen werden, an die wir denken werden, vielleicht sind manche zu Mittag auch allein, dass wir an sie denken und ihnen gut sind, ganz einfach gut sind. Vielleicht ein wenig geduldiger, ein wenig wohlwollender, ein wenig staunender, dem anderen gut sein. Das ist vielleicht die schönste und die einfachste, das Einfachste an der Buße, das hier gemeint ist, an dem Gesetz, dem wir folgen sollen, an der Umkehr, der Hinwendung zu ihm, der auferstanden ist. Er hat sich uns zugewandt. Wir dürfen uns ihm zuwenden und in seiner Kraft einander. Amen.